wenn Gottes Volk sich trifft, wie hier in diesem Raum oder wenn ihr euch vor die Monitoren trefft, dann betreten wir heiligen Raum. Dann sind wir in der Gegenwart Gottes. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns entgegengekommen bist durch deinen Sohn Jesus Christus. Hast du es möglich gemacht, dass Menschen aus allen Völkern, aus allen Nationen zu dir kommen können, diesen heiligen Boden berühren können, dass wir miteinander dich anbeten können. Gott, dass du dir aus allen Völkern, allen Nationen ein Volk zubereitest. Wir beten dich an, Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir uns hier jetzt in Freiheit in unserem Land treffen dürfen. Auch wenn die Umstände nicht so sind, wie wir uns das wünschen, dass wir uns alle miteinander hier treffen können im Gottesdienst, so danke ich dir für die Technik, ich danke dir für die Möglichkeit, Jesus. Und wir bitten dich um deine Gegenwart, jetzt hier im Raum und auch jeder, der das zu Hause oder wo auch immer sich jetzt anschaut oder die CD hört, dass wir eine Begegnung mit dir haben, Gott. Das kannst du wirken durch deinen guten Heiligen Geist. Heiliger Geist, so laden wir dich ein, dass du die Atmosphäre hier bestimmst und dass du mir Gnade gibst, das rüberzubringen, was du mir und auch dem ganzen Prozessteam aufs Herz gelegt hast. Amen. Was ist das Zukunftsbild unserer Kirche? Wie soll es hier mit uns weitergehen? Darum geht es in unserer Predigtreihe, unsere Vision begeistert in die Zukunft. Und ich habe das ja letzte Woche schon gesagt, begeistert ist nicht in erster Linie etwas Äußerliches, rein Emotionales, Psychisches sogar, sondern etwas vom Heiligen Geist Gewirktes, etwas Pneumatisches. Darum geht's. Und wie geht's weiter mit uns als Kirche? Wir haben in einem Team aus unserer Gemeinde uns darüber in den letzten Wochen viele Gedanken gemacht, haben zusammen gebetet, haben zusammen überlegt, was schenkt Gott uns dort zusammen als Bild von Kirche? Wie soll's mit unserer Gemeinde weitergehen? Das Prozessteam, was wir Anfang des Jahres gegründet haben, um eben diese Gemeinde in die Zukunft auch fähig zu machen, dass da eine neue Ausrichtung passieren kann. In der letzten Woche habe ich euch den ersten Teil unserer Vision vorgestellt. Das will ich jetzt noch mal kurz tun. Wir haben die Vision folgendermaßen beschrieben. Wir wollen Menschen für Jesus begeistern und gemeinsam Gottes Perspektive für unser Leben entdecken. Und dann haben wir einen zweiten Teil, der das noch mal ein bisschen erläutert, der nochmal tiefer geht und es begründet. Wir haben nämlich erlebt, dass die Begegnung mit Jesus Christus unserem Leben einen tiefen Sinn und eine klare Ausrichtung gibt. Daher wollen wir Menschen für Jesus begeistern. Gemeinsam möchten wir uns auf der Grundlage der Bibel aber unterstützen, Gottes Perspektive für unser Leben zu entdecken und umzusetzen. Mach dich mit uns auf den Weg. Wir sind nämlich explorative Wesen, das heißt, wir wollen entdecken, wir wollen das Leben entdecken, miteinander, wir wollen Gott entdecken, wir wollen entdecken, was Gott mit uns vorhat. Darum soll es gehen, diese neue Perspektive zu entdecken und rauszufinden. Und das wollen wir natürlich auf der Grundlage der Heiligen Schrift tun. Und heute soll es aber nochmal etwas tiefer gehen, heute soll es präziser werden. Woran soll man das denn erkennen? Die Vision, die wir euch vorgestellt haben und die wir euch weiter auch vorstellen wollen, die ist nicht in Stein gemeißelt, sondern wir laden euch ein, in den Hauskreisen, in den Gemeindegruppen darüber zu sprechen. Wir werden diese Woche einen Termin ansetzen, wo wir auch hier in die Gemeinde einladen, um darüber zu sprechen. Das werde ich in den nächsten Tagen dann auch schriftlich tun, euch dazu einladen. Heute wollen wir über zwei konkrete Punkte sprechen. Und darin geht es, in beiden Punkten geht es um Beziehung. Das wird daran deutlich werden. Einmal die Beziehung von uns als Kirche im Großen und im Kleineren, darum geht's. Und wir orientieren uns dabei an Jesus, der nämlich Menschen zu sich gerufen hat und sie nicht nachher im Himmel in eine Einzelzelle sperrt. Du bist nicht berufen, nur bei Jesus zu sein und dann in eine Einzelzelle zu kommen. Hast du gewusst? Du bist immer in eine Gemeinschaft gerufen. Das ist wichtig. Wir sind Beziehungswesen. Wenn wir also diese Vision formuliert haben, wir wollen Menschen für Jesus begeistern, gemeinsam Gottes Perspektiven für unser Leben entdecken und so weiter, dann dieser Satz, der dann kommt und dann mach dich mit uns auf den Weg, dann geht's folgendermaßen weiter. Als Kirche ist uns deshalb Folgendes wichtig. Unsere Gottesdienste sind das Highlight der Woche. Sie sind ein Event. Unsere Gottesdienste sind lebensverändert. Sie sind am Puls der Zeit Sie sind einladend und gastfreundlich. Und der zweite Punkt, als Kirche ist uns deshalb Folgendes wichtig. Wir leben Beziehungen in Kleingruppen, Dienstgruppen, in temporären Kleingruppen und in Zweierschaften. Warum ist Beziehung so wichtig? Ich habe gehört von einer Umfrage, wo Menschen gefragt worden sind, warum geht ihr eigentlich in diese Kirche? Und dann haben die Leute gesagt, wegen dem Lobpreis, wegen der Musik. Das war aber nicht die wichtigste Sache. Auch nicht, weil da so ein super gesalbter Prediger, so ein ganz toller Pastor, war auch nicht so wichtig. Die Top-Antwort war, ich treffe dort Menschen, mit denen ich in Beziehung sein kann. Die Top-Antwort ist, ich treffe dort Menschen, die mich herzlich willkommen heißen. Ich darf Teil davon werden. Ich bin nicht allein. Und ich werde dort aufgenommen, angenommen. Darum geht's. Das ist das, was Gott in uns hineingelegt hat. Wir sind Beziehungswesen. Und das war von Anfang an Gottes Wille. Wir werden da gleich noch tiefer drauf einsteigen. Und das wird eben bei uns in der Kirche an zwei Punkten konkret. Wenn wir miteinander auf Gottes Wort hören, in Gottesdiensten. Und wenn wir uns unter sein Wort stellen, wenn wir miteinander Gott anbeten. Wenn wir aber auch im Kleinen miteinander lachen und miteinander weinen. Wenn wir miteinander in den kleinen Gruppen die Höhen und die Tiefen des Lebens durchschreiten. Wo wir uns auch vielleicht mal aneinander reiben können und einander wachsen. Ich habe als Predigttext heute einen Visionstext aus dem Alten Testament ausgewählt, um das deutlich zu machen. Es geht dort auch um Beziehung. Es geht dort auch um Gottesdienst. Das ist ein Text aus dem Propheten Jesaja 56. Die Verse 1 bis 8. Dort heißt es, so spricht der Herr, wahrt das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe. Lass es komme und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbar werde. Wohl dem Menschen, der dies tut und dem Menschen kennt, das daran festhält, das den Sabbat hält und nicht entheiligt und seine Hand hüte, nichts Arges zu tun. Und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich getrennt halten von seinem Volk. Und der Verschnittene, Verschnittene bedeutet ein Eunuch. Das war in der damaligen Kultur, war das eine relativ große Gruppe. Diese Menschen sollen nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr. Den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Und die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, damit sie seine Knechte seien, alle, die den Sabbat halten, dass sie ihn nicht entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berg bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Gott der Herr, der die Versprengten Israels sammelt, spricht, ich will noch mehr zu der Zahl derer, die versammelt sind, sammeln. Das ist ein visionärer Text. Das ist eine visionäre Aussage Gottes in eine Situation hinein, wo das Volk in Babylon gefangen ist. Gott sagt, ich will anfangen zu sammeln. Ich will sie zu meinem heiligen Berg holen. Ich will sie in dem Bethaus der Nationen sammeln. Das ist die Vision. Und es geht in diesem Text darum, Beziehungen zu leben, die vorher undenkbar waren. Beziehungen zu Gott und Beziehungen untereinander. Das will Gott schaffen. Und das wird auch deutlich in unseren beiden Visionspunkten, die ich euch heute vorstellen möchte. Wir wollen Beziehungen in großen Gruppen, in der großen Gruppe als Gemeinde hier vor Ort leben. In unseren Gottesdiensten, wo wir uns als gesamte Gemeinde treffen, aus allen Nationen, aus allen Generationen. Aber dann auch wieder in den Kleinen, wo wir das konkreter leben können, wo das präziser wird. Der große Gottesdienst, da können wir uns unter Gottes Wort sammeln. Da können wir uns erfreuen an Gott. Da können wir sagen, dass Gott uns einen ewigen Namen gegeben hat. Dass Gott unser Versorger ist. Weil wir sagen, wir glauben, dass 6 Tage Arbeiten reichen. Und am siebten Tage feiern wir zusammen. Der siebte Tag ist der Ruhetag. Das ist nicht einfach nur ein Termin im Kalender. Wir feiern diesen freien Tag, um Gott zu feiern, um die Familie zu feiern, um Freundschaft zu feiern. Da trifft sich die gesamte Gemeinde. Das ist das Highlight der Woche. Unter dieser Überschrift. Darum sagen wir, es ist ein Event. Was ist ein Event? Ich kann schon wieder einige fromme Leute hören, die sagen, oh, ein Event wollt ihr jetzt machen. Ganz empört sind innerlich. Ich habe nochmal im Lexikon nachgeschaut. Ein Event ist das Zusammenkommen zum gemeinsamen Erleben von Freude und Zusammengehörigkeit. Das wollen wir tun. Dass wir gemeinsam feiern, was Gott an uns getan hat. Darum ein Event. Und wenn man Licht dazu braucht und Technik und all solche Dinge, dann ist es okay. Das macht es aber nicht aus. Viele Kirchen feiern das im Geheimen. Und das ist auch so ein Event. Und weil wir sagen, diese Gottesdienste soll auch in unserer Kultur Menschen verstehen können. Darum wollen wir am Puls der Zeit Gottesdienste feiern. Vor vielen hundert Jahren ist die Orgel erfunden worden. Damals haben die ersten Christen gesagt, das ist ein reiner Satanskasten. Ein paar Jahre später steht das Ding in jeder Kirche. Das heißt, die Kultur. Wir können christliche Kirchen nicht außerhalb der Kultur leben. Wir müssen uns die Frage stellen, was ist in unserer Zeit normal? Was ist in der Sprache normal? Was ist in der Musik normal? Ich habe 4 Jahre lang im Gefängnis gearbeitet. Da habe ich mehr mit Menschen im Gefängnis über Jesus gesprochen, als in der normalen frommen Szene. Das hat sich in meiner Sprache ausgedrückt. Zum Glück war mein Start nach meinem Studium, ich habe 5 Jahre im Studium mit Gefangenen gearbeitet, also als Ehrenamtlicher. Und als ich in den Dienst ging, musste ich mir diese Sprache ein Stück weit wieder abgewöhnen. Weil im Gefängnis sagt man nicht, lieber Bruder, würdest du dich bitte hinsetzen? Ach, was ist das für eine gesalbte Versammlung, die wir haben? Ach, der Herr preise diesen Tag und Halleluja, die danken als Latten am Zaun. So reden die dort. Die reden Deutsch dort im Gefängnis. Die Form, wie wir das Evangelium verkündigen, passt in unsere Kultur hinein. Ich habe hier ein Glas Wasser. Und wenn du am Verdursten bist, dann ist dir das, ich hätte fast scheißegal gesagt, wollte ich aber nicht sagen, das ist das egal, ob das in einem Glas ist, ob das in einem Becher ist oder ob das ein Tonkrug ist. Das Entscheidende ist der Inhalt. Das ist das Entscheidende. Wir feiern Gott. Wir wollen Gott, die Beziehung zu Gott in diese Welt hineintragen. Und da ist uns die Form egal. Hauptsache, die Menschen können es sehen. Sie können es begreifen. Sie können es anfassen. Sie trauen sich. Ich meine, es ist eine große Hürde, überhaupt in eine Kirche hineinzukommen. Wie viele Menschen, die den Glauben fernstanden und in unsere Kirche gekommen sind, haben mir erzählt, also bis ich erstmal bei euch hier den Schritt über die Stufe gemacht hat, da ist schon einiges in mir passiert. Das macht man in der heutigen Zeit nicht mehr unbedingt. Darum ist es uns wichtig, dass wir am Puls der Zeit sind und das auch immer wieder uns hinterfragen und hinterfragen lassen. Wir wollen einladend sein. Unsere Vision ist, dass wir einladende Gottesdienste feiern. Hier ist jeder willkommen. Egal welche Herkunft, egal welche Rasse, egal welche Religion, egal welche anderen Merkmale du aufzählen willst, du bist hier willkommen. Das heißt nicht, dass man alles gut finden muss hier. Und dass das alles auch mit dem Evangelium kompatibel ist und so weiter. Aber du bist hier erstmal herzlich willkommen. Du darfst hier so herkommen, wie du bist. Du musst nicht erstmal draußen dich schick machen, Schlips anziehen oder solche Sachen. Du musst nicht erstmal dein ganzes Leben in Ordnung gebracht haben. Du musst nicht irgendein bestimmtes Parteibuch haben. Du musst nicht irgendwie einen bestimmten Pass haben. Du darfst hier herkommen. Das ist nämlich die Vision vom Reich Gottes, wo jeder willkommen ist. Das ist ein hoher Anspruch, das weiß ich. Aber das ist der Anspruch, den uns das Evangelium vor Augen malt. Viele Dinge kann man aber eben, die das Neue Testament sagt, kann man nicht in der großen Gruppe leben. Man kann hier in den Gottesdienst kommen und völlig unverändert wieder rausgehen. Es geht. Und das Neue Testament sagt, es sollen aber Dinge passieren in unserem Leben, wo Veränderungen stattfindet. Du kannst keine Beziehung leben zu 200 Menschen. Das geht nicht. Aber das Wort Gottes sagt doch, bekennt einander die Sünden oder ermahnt dich täglich, damit wir nicht durch die Sünde verhärtet werden. Oder lehrt euch untereinander, ermahnt euch untereinander. Oder rühre dich gegenseitig zu Liebe und zu guten Werken an. Oder freu dich mit denen, die sich freuen und weint mit denen, die weinen. Diese Dinge kannst du nur tun in einer kleineren Gruppe. Darum wollen wir Menschen einladen in Kleingruppen, in temporäre Kleingruppen, auch in Dienstgruppen oder in Zweierschaften. Wir wollen schauen, wie kann das Große, wir sind eine mittelgroße Gemeinde, wie kann sich das im Kleinen, auch in diesen Punkten, verdeutlichen, dass wir dort das Leben auch miteinander wirklich teilen können. Und deshalb wollen wir auf diesen beiden Ebenen zwei Schwerpunkte legen, auch in der Zukunft dieser Gemeinde. Es ist ja nicht so, dass wir das komplett neu erfinden. Wir wollen es aber wieder neu hochhalten. Sondern da wollen wir hin. Das sehen wir für unsere Kirche, für unser Miteinander. Und wenn wir dann in diesen Text einsteigen, da ist nämlich diese Aufforderung, wahrt das Recht und Gerechtigkeit. Weil, und dann kommt die Begründung, Gott steht vor der Tür. Gottes Rettung ist nahe. Fangt doch jetzt schon mal an, das zu leben, was dann normal sein wird, wenn Gott das sichtbar offenbart. Wir leben auf Hoffnung hin und diese Hoffnung wird sich in Beziehungen ausdrücken. Das ist keine Gesetzlichkeit, sondern es ist ein Leben auf Verheißung hin. Hier heißt es nämlich, mein Heil ist nahe, heißt es in Vers 1. Der Begriff Heil hat in der Geschichte in der Bibel eine lange Geschichte. Der Zustand im Ursprung von uns Menschen war eigentlich, dass wir in liebevollen Beziehungen zu unserem Schöpfer leben, in liebevollen Beziehungen zueinander leben und dass wir für diese geschaffene Welt die Verantwortung übernehmen. In allen drei Punkten hat der Mensch das nicht hingekriegt. Der Mensch hat sich entschieden, selbst zum Zentrum seines Wesens und seines Lebens zu sein. Er steht im Zentrum und weder Gott noch seine Mitmenschen sind so besonders wichtig. Geschweige denn, dass wir uns um diese Umwelt, um diese Natur kümmern. Der Mensch hat sich entschieden, selbst die Kontrolle über sein Leben zu behalten und sich selbst zum Zentrum zu machen. Und als sich unsere Beziehung zu Gott auflöste, lösten sich auch alle anderen Beziehungen auf. Mit all den Konsequenzen, die wir heute erleben. Mit Streit zwischen Nationen, mit Krieg, zwischen Klassen und Rassen, mit Hass und Gewalt, mit Mord und Totschlag. Und die gestörten Beziehungen, die wirken sich dann nicht nur zwischen Nationen, Klassen und Rassen aus, wie wir das leider momentan erleben, sondern auch in Ehen, in Familien und überall in Freundschaften. Dort kann sowas passieren. Was ist also das Problem? Das Problem ist, dass sich das Ego auslebt und dann funktioniert das nicht. Wenn jeder Planet im Universum der Fixstern sein will, das Zentrum sein will, dann gibt es eine Kollusion im Sonnensystem. Und dann fing Gott an. Gott fing an, Geschichte zu schreiben, die Geschichte vom Heil Gottes. Er fing an bei Abraham. Er hat gesagt, ich werde eine Familie mir herausnehmen und ich will einen Bund mit dieser Familie schließen. Und dann hat er eine 90-jährige Frau gebraucht, die eigentlich keine Kinder mehr kriegen konnte, ist ein Sohn geboren. Und dann später durch Mose am Berg Sinai, da sagt Gott, ich will nicht nur eine Familie, sondern ich will eine ganze Nation will ich zum Segen machen. Eine Gemeinschaft, in der Friede, Gerechtigkeit und Liebe herrscht. Und dafür musste Gott in Raum und Zeit eingreifen und ein Volk aus der Sklaverei befreien und sie in das verheißene Land leiten. Und hier im Buch Jesaja kündigt Gott ein neues Eingreifen ein. Jesaja zeigt auf das größte Eingreifen Gottes hin, bei der Gott selbst als Mensch in Form von Jesus Christus herabkommt und stirbt und aufersteht. Einige Kapitel vorher kann man das im Jesaja 53 nachlesen. Und das hebräische Wort für Heil, was hier in Kapitel 56 steht, heißt Yeshua. Yeshua. Yeshua, das ist der hebräische Name für Jesus. Das Heil steht vor der Tür. Jesus steht vor der Tür. Und das ist der Grund, warum wir Recht und Gerechtigkeit ausüben sollen. Diese beiden Begriffe sind Beziehungsbegriffe. Der ganze Abschnitt, da geht es um Beziehungen. Da geht es um Gemeinschaft von Menschen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben sollten und durften. In der Tora, im Gesetz Mose, da heißt es nämlich noch, dass die Israeliten mit den Eunuchen und mit den Fremden zumindest keinen Gottesdienst haben sollten. Da heißt es in 5. Mose 23, kein Entmannter, also ein Eunuch oder Verschnittener, soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Es soll auch kein Mischling in die Gemeinde des Herrn kommen. Auch seine Nachkommenschaft bis ins 10. Glied soll nicht in die Gemeinde des Herrn kommen. Da war es noch das Volk der Juden allein. Und hier in Vers 56 bricht es auf. Gott schafft etwas ganz Neues. Und später in Kapitel 65 im Jesaja-Buch, da scheint etwas auf, dass Gott etwas ganz Neues machen wird. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und daraufhin leben wir. Das ist das Ziel der Erlösung. Das ist das Ziel vom vollkommenen Heilwerden. So wie Gott es sich am Anfang vorgestellt hat. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Wir leben schon in der Hoffnung auf dieses Morgen hin. Gott hat etwas Neues angefangen in Jesus Christus. Und wenn wir das begreifen, dann stehen wir auch vor den Ordnungen und vor den Geboten Gottes nicht mehr und denken so, oh, das ist jetzt aber meine Eintrittskarte in den Himmel. Ich muss jetzt die Gebote Gottes halten, damit ich in den Himmel komme. Sondern wir verstehen, die Gebote Gottes, sie sind ein Anzeichen, nachdem wir die Erlösung schon bekommen haben. Wann hat das Volk Israel das Gesetz Gottes bekommen? Hat es das Gesetz bekommen in Ägypten, damit Gott sie bitte aus Ägypten befreit? Nee. Sie sind aus Ägypten befreit worden. Und in der Wüste haben sie die Tora bekommen, haben sie das Gesetz Gottes bekommen. Und sie sollten jetzt entsprechend dessen leben, was sie sind, nämlich ein befreites Volk. Und deshalb die Bergpredigt. Wir können die Bergpredigt nur verstehen, wenn wir schon die Erlösung hinter uns haben innerlich. Wo Jesus sagt, so und so sollen wir leben. Hier spricht Jesus von einer neuen Generation, von einer neuen Nation. Eine Stadt auf dem Berg, sagt Jesus. So sollen wir sein, wo die Menschen sehen, das ist doch nicht normal. So kann man doch nicht leben. Das ist das, was Gott uns in seinem Gebot anbietet. Und weil Gott das Heil schenkt und wenn er das Heil bringt, dann macht das nicht in erster Linie zu deiner persönlichen Errettung. Jetzt sagst du, Moment mal, eigentlich geht es doch darum, dass ich in den Himmel komme, oder nicht? Ja, das ist ein Mittel zum Zweck. Aber was ist am Ende von Gottes Vision? Ich habe das schon angedeutet. Worauf soll unser Gottesdienst, worauf soll unsere Kleingruppe mein Vorgeschmack sein? Im Hier und Jetzt. Ich zitiere Jesaja 65. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorherigen nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Das können wir jetzt schon machen. Jetzt dürfen wir schon freuen. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Am Ende des Neuen Testamentes ist eine ähnliche Vision von Johannes. In der Offenbarung, Johannes 21. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereit wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mir sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist das Ziel von Gottes Heilsgeschichte. Das ist das Ziel dieser neuen Gemeinschaft, die wir jetzt schon sind. Und auf dieses Ziel hin leben wir jetzt schon. Das bedeutet aber, wenn Gott dich gerufen hat, wenn er dir Errettung angeboten hat, wenn Gott dich in eine Beziehung gerufen hat, dann ruft er dich genauso auch in die Gemeinschaft derer, die in deiner Gegend das gleiche Glauben, an dem gleichen Festhalten, die diese Gnade auch für sich in Anspruch genommen haben, die durch diese Gnade auch verändert worden sind. Das bedeutet, einmal in der Woche in die Kirche zu kommen und Informationen und Inspirationen zu bekommen, nach biblischem Verständnis reicht es nicht. Ja, wenn du Jesus in dein Herz aufgenommen hast, dann hast du Vergebung für deine Sünden und du bist erlöst, alles gut und schön. Aber der Zweck ist nicht individuell. Der Zweck ist kollektiv. Es soll eine neue Gemeinschaft gegründet werden von Gott. Das ist Gottes Ziel. Das heißt also, wenn du Teil der Gemeinde werden willst, dann mach diesen Schritt da hinein, auch wenn es schwer ist. Du und ich, wir sind in eine neue Beziehung gerufen. Und das fängt in der Beziehung zu Gott an, wird aber dann auch in der Gemeinschaft sich auswirken. Du wirst die verändernde Kraft dort nur erleben, wo du dich in diese Gemeinschaft hineinbegibst. Wo es auch mal rumpelt und knallt. Wo es auch mal Schwierigkeiten gibt. Das ist nicht unnormal, auch im Reich Gottes nicht. Dort werden wir innerlich verändert. Und damit ist der Gottesdienst eben zu einem Highlight der Woche, wenn wir uns in dieser Art und Weise treffen. Hey, du auch? Du auch? Du glaubst es auch? Du bist auch dabei? Wie soll diese Gemeinschaft aussehen? Da geht es um Gerechtigkeit und um das Halten des Sabbat. Wohl dem Menschen, der dies tut, Vers 2, und dem Menschenkind, das daran festhält, den Sabbat hält und nicht in heilig und seine Hand hüte, nichts Arges zu tun. Viele denken, ja, ist doch schön, einen Tag in der Woche frei zu haben und sich auszuruhen. Deshalb ist der Gottesdienst ein Highlight oder ein Event, weil wir frei haben. Das ist aber nicht alles. Das ist okay, aber es ist nicht alles. Es ist längst nicht alles. Wenn wir mal uns in die Texte hineinschauen, was der Sabbat bedeutet, in den 10 Geboten, Deuteronomium, also 5. Mose 5, da heißt es, den Sabbat sollst du halten, dass du ihn heiligst, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Und dann geht es ein bisschen darum, in Vers 14, dass man auch die Sklaven im Haus und die Fremden auch mit in diese Ruhe hineinnehmen soll. Und dann Vers 15 heißt es, denn du sollst daran denken, dass du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbat halten sollst. Sabbat bedeutet also für das Volk Gottes damals und für uns als Volk Gottes heute, dass wir uns daran erinnern, dass wir befreit sind. Wir sind befreit. Denk daran, dass du Knecht warst in Ägyptenland. Ihr seid Sklaven gewesen. Ihr habt 7 Tage die Woche geknüppelt. Israel hat im wahrsten Sinne des Wortes geknüppelt als Sklaven. Wir haben ohne Jesus im Ägyptenland, im Land der Sklaverei der Sünde, jeden Tag uns knechten lassen von Satan und von seinen Dämonen. Und wir sind befreit. Denk daran, was Christus getan hat, wenn wir uns sonntags treffen. Dass er uns befreit hat. Das ist diese Vision, die er uns hier vor Augen malt. Und das ist heute auch immer noch so. Es ist eine bewusste Einschränkung der Arbeit und auch der Verdienstmöglichkeiten, dass du nicht alles aus deinem Leben herausholen musst, weil du nicht dem Mammon dienst, weil du nicht dem Geld dienst, sondern dem lebendigen Gott. Und wenn du keinen Sabbat nehmen kannst, wenn du dich nicht regelmäßig von Arbeit und Geld verdienen loslösen kannst, um dich um das Wesentliche zu kümmern, um die Beziehung zu Gott, um deinen Körper, um deine Familie und deine Freunde, dann bist du ein Sklave. Dann kann es zwar sein, dass du in diesem System freiwillig drinsteckst und schuftest und malochst und ackerst und tust und machst. Hast dich vielleicht selbst für entschieden. Aber du bist ein Sklave. Du bist nicht frei. Und darum, lass uns das vor Augen haben, wenn wir uns hier treffen im Gottesdienst. Wir haben einen Tag frei, weil wir von Gott befreit sind. Wir sind ein freies Volk. Und so in dieser Weise, wenn das immer wieder in unsere Gedanken hineinkommt, wenn das in unser Bewusstsein hineinkommt, das verändert unser Leben. Wir werden auch als freie leben, als freie Menschen. Ich springe jetzt mal einige Verse und hol die in der Mitte gleich nach. Die Verse 6 und 7. Da spricht Gott an, dass wir in unseren Gottesdiensten keine Barrieren mehr haben. Und zwar die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, die sind eingeladen. Und heißt es in Vers 7, die will ich zu meinem heiligen Berg bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein. Pardon. Denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Ihr Lieben, Gott steckt selbst dahinter, wo alle Menschen aus allen Nationen eingeladen werden, Gott anzubeten. Menschen, die mit dabei sein können. Darum geht's. Einen Moment noch. Ich hatte das aus Versehen zweimal drin. Dann geht es weiter. In Vers 4. Denn so spricht der Herr, dass die Verschnitten, die den Sabbat halten, auch eingeladen sind, auf diesem heiligen Boden dabei zu sein. Das war damals so, wenn die Leute in der damaligen Zeit hohe Beamte waren. Sie galten als vertrauenswürdig erst dann, wenn sie nicht mehr die volle Manneskraft hatten. Sie sich entschieden hatten, quasi Karriere vor Familie. Und diese Menschen hatten eben diesen Makel, dass sie keinen Nachkommen hatten. Sie hatten keinen Namen mehr, den sie weitergeben konnten, weil sie waren verschnitten. Und in der damaligen Zeit war es so, du musst als Mann Kinder haben, damit dein Name weiterlebt. Du musst als Frau Kinder gebären, damit du ehrenvoll lebst. In der Bibel gibt es einige Geschichten davon, von Sarah und von Isaak und Jakob. Und zu den Männern, du brauchst ein Erbe. Es muss irgendwie weitergehen. Und das ist diese Vision, die Jesaja hier deutlich macht. Hier treffen Menschen zusammen, die einen ewigen Namen bekommen. In unserer Welt sitzen viele Menschen, die Hoffnung auf Familie, die man gründen und ernähren muss. Und das ist grundsätzlich auch gut. Nichts gegen Familie. Warum ist es also wichtig, dass wir heutzutage in unserer Generation, in unserer Kultur viele Menschen versuchen, dass dort der Name weiterlebt? Warum wollen wir der Generation etwas hinterlassen? Weil wir wollen einen Namen haben. Wir leben in unserer Kultur mit diesem Gedanken, eigentlich ist das alles ein Zufallsprodukt. Wir sind ein Zufallsprodukt im Universum. Wir kamen aus dem Nichts, wir gehen ins Nichts und irgendwann wird auch dieser Planet verbrennen und wird alles verschwinden. Und eigentlich ist es egal, ob man ein gewalttätiges, grausames Leben lebt oder ein unglaublich liebevolles, aufopferndes Leben. Am Ende macht das keinen Unterschied. Es interessiert am Ende keinen. Du bist völlig unbedeutend. Und wenn das stimmen sollte, dann kann man diese kurze Zeit auf Erden vielleicht damit für den Versuch verbringen, irgendetwas Besonderes zu schaffen, dass mindestens 10 oder 20 Jahre nach deinem Ableben auf dieser Erde noch irgendjemand an dich denkt. Vielleicht deine Kinder, vielleicht ein paar andere Menschen. War ein netter Typ. Aber du kannst nicht vor der Wahrheit weglaufen, dass du keinen Namen haben wirst. Du bist nicht von Dauer. Du bist nur zufällig ein Teil in einem Theaterstück, an das man sich am Ende sowieso nicht mehr erinnern wird. Aber wenn es in dieser Welt etwas gibt, das dem entgegensteht, dieser nihilistischen Weltanschauung, dieser lebensverachtenden Weltanschauung, dann können wir das hier im Wort Gottes finden. Da gibt es den Text in Jesaja 43, wo es heißt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und das kommt hier wieder in Vers 56. Gott gibt dir einen ewigen Namen. Darum zitieren wir auf Beerdigung die Worte von Jesus, die er gesagt hat, als er mit den Sadduzäern im Clinch lag. Die Sadduzäer waren Leute, die Auferstehung verleugnet haben. Und Jesus sagt, habt ihr denn nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Weißt du, was Jesus hier sagt? Wenn wir in einer liebevollen Beziehung leben wollen, dann wünschen wir uns, dass das niemals aufhört. Wenn Menschen heiraten und hier vorne den Gang entlang kommen, dann versprechen sie sich, wir wollen am liebsten immer und ewig zusammenbleiben. Wenn man Freunde hat, möchte man, dass das nie aufhört. Man möchte niemals, dass es diese schreckliche Form in der Vergangenheit wird, wo man sagt, das war mein Mann, das war meine Frau, das war mein Kind. Wenn wir am Grab stehen und das sagen, das war mein Mann, das war mein Bruder, das war mein Freund. Das war meine Mutter, das war meine Tochter, meine Schwester, das war meine Freundin. Es wird irgendwann in die Vergangenheit gehen, in die Vergangenheitsform. Aber Gott ist ewig und Gott ist allmächtig. Und wenn er in seiner Liebe dir einen Namen gibt, dann wird das niemals in die Vergangenheitsform übergehen. Dann hast du eine ewige Bedeutung. Und wenn wir das am Sonntag machen, wenn wir in dieser inneren Freude kommen und sagen, Gott hat mir einen Namen gegeben, dir auch. Gott hat dich gerufen, dir auch. Halleluja, wir betreten hier heiligen Raum. Wir betreten hier heiligen Boden. Lass uns dieses Lied noch einmal einsteigen langsam. Wir betreten heiligen Boden, du auch. Du gehörst auch dazu. Wisst ihr, vor Corona durfte ich ganz oft hinten an der Tür stehen, wenn der Gottesdienst zu Ende war. Dann wurde noch ein Lobpreislied gesungen. Ich stehe hinten an der Tür, ich so oft gehabt. Dann kommen mir die Tränen in die Augen, wenn ich dann sehe, was für Menschen hier zusammenkommen. Da stehen Menschen nebeneinander, beten Gott an, die im normalen Leben nichts miteinander zu tun haben würden. Und ich denke mir, wisst ihr was? Oder ich sage zu meinem Geist, Gott, das kann nur in der Gemeinde passieren. Dass da Menschen zusammen dich anbeten, die aus unterschiedlichen Generationen kommen und die auf so einen heiligen Boden zusammentreten. Aus anderen Ländern. Ich schaue da in die Ecke, da sind Menschen aus dem Iran. Da sind Menschen aus Italien. Da sind Menschen aus Polen in unserer Gemeinde. Da sind Menschen aus Deutschland, aus Friesland und so weiter. Habe ich letzte Woche schon mal gesehen, weil ich bin aus Friese. Und wenn du aus dem Saarland kommst oder aus Kloppenburger Land, bist du auch herzlich willkommen. Wir betreten heiligen Raum. Ist es nicht wunderbar, dass Jesus uns das schenkt und dass er das in seinem Text hier deutlich macht, Jesaja 56. Du hast einen ewigen Namen. wenn du keine Chance hättest, Kinder zu bekommen. Und wenn du denkst, das Wichtigste im Leben ist noch eine, ich brauche unbedingt einen Mann oder eine Frau, um eine Familie zu gründen, sag, das Wichtigste im Leben ist nicht nur, du einen Mann oder eine Frau hast, sondern das Wichtigste im Leben ist, dass du einen ewigen Namen hast. Steht mit mir gemeinsam auf, bitte. Ich möchte einladen, weil Jesus gekommen ist und dich bei deinem Namen rufen will und ich darf das in seinem Auftrag tun. Jesus hat seiner Gemeinde den Auftrag gegeben, hinzugehen zu den Menschen, in seinem Auftrag zu rufen. Jesus hat dich bei deinem Namen gerufen. Werde Teil von dem, was seine Familie in dieser jetzigen Zeit ausdrückt, in dieser Generation. Und deswegen lade ich dich ein, bevor wir gleich in das Lied einstimmen, vielleicht ist es ist diesen heiligen Raum zu betreten, es geht durch ein Gebet. Du sagst, Jesus, bitte nimm mich so, wie ich bin, mit meinen Fehlern, mit meiner Schuld, mit meiner Sünde, mit meiner Vergangenheit und mach mich zu deinem Kind. Dann rufe ich dich jetzt. Lass uns eine Haltung des Gebetes einnehmen. Und wenn du am Monitor das jetzt siehst und hörst, dann bist du genauso eingeladen, hineinzukommen in diese Beziehung zu Jesus, Teil dieser Familie zu werden. Steh am Monitor auf und sprich das Gebet mit, wenn du möchtest. Lade Jesus ein in dein Leben. Werde Teil von seiner Familie. Ich möchte fragen, ob jemand...